Als ich vorhin oder gestern, als ich geschaut habe, welchen Wochenspruch wir heute haben, habe ich gedacht, super, das passt absolut gut zur Predigt. Als wenn dieser Text daraus wäre, obwohl es ein ganz anderer Text ist. Vielen Dank für deine Worte vorneweg. Ich habe die Predigt überschrieben mit Christus ist alles. Wenn ihr diese Aussage hört, was geht euch durch den Kopf? Zustimmung? Der Wunsch, den Satz vielleicht zu ergänzen, weil das so irgendwie so ein unfertig ist? Zum Beispiel, Christus ist alles für mich, ist alles, was ich brauche, alles, was ich habe. Oder, so wie es in der Bibel an mindestens zwei Stellen steht, er ist alles in allem. Und ich habe mir selbst die Frage gestellt, wer ist Jesus eigentlich für mich? Jetzt, nach so vielen Jahren, mit denen ich mit Jesus unterwegs bin. Im heutigen Predigttext schreibt Paulus unter anderem, wer Jesus für ihn geworden ist. Er schreibt es in einem Brief an die Gemeinde in Philippi. Eine Gemeinde, mit der Paulus ein sehr gutes, ja ein sehr persönliches Verhältnis hatte. Mit keiner anderen Gemeinde hat er so viel ausgetauscht, auch über seine persönlichen, ja, über sein persönliches Leben. Also er war auch wohl regelmäßig mit ihnen in Kontakt, einmal durch Briefe, die uns leider nicht erhalten sind, oder auch eben durch Mitarbeiter. Und wenn wir diesen Brief lesen, den Philipperbrief, um den es geht, stellen wir fest, dass er in erster Linie einmal ein Dankesbrief ist. Danke für eine große Spende, aber doch noch so viel mehr. Vielleicht ist uns das ja so im Ohr. Im Philipperbrief geht es sehr viel um Freude, aber auch um Gemeinschaft, um Liebe. Aber auch eine große Warnung ist da drin. Wie auch in anderen Gemeinden tauchten sogenannte Judaisten auf, Juden, die Jesus als ihren Messias erkannt haben und auch mit ihm leben wollten, aber der Meinung waren, wenn wirklich zu Gott zu gehören, müssen auch alle Heiden erstmal Juden werden. Also sich beschneiden lassen, die Regeln halten. Also ein Glauben, der eigentlich so Christus Plus ist. Jesus, aber plus die Beschneidung. Jesus plus die ganzen Regeln des Judentums. Und dass das ein Irrweg ist, macht er ihnen anhand seines eigenen Lebens deutlich. Und damit sind wir beim heutigen Text. Ich werde ihn heute abschnittsweise lesen und dazu einige Gedanken weitergeben. Und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich fange an mit Philipper 3, 4 bis 7. Ich habe es überschrieben, das Vertrauen auf seine eigenen Möglichkeiten. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel besser. Ich wurde, wie das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit 3 hebräischen Vorfahren. Meine Treue zu Gott, meine Treue zum Gesetz zeigt sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehöre. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Also in diesen ersten Versen hält Paulus einen Rückblick auf sein Leben, bevor Jesus ihm begegnet ist. Er macht klar, wenn jemand sich auf seine Herkunft, auf seine Leistung berufen kann, dann er. Er gehörte von seiner Abstammung her zum Gott, vom Gottes auserwählten Volk. Ohne Wenn und Aber, Hebräer von Hebräern. Dazu gehörte die Beschneidung und das Aufwachsen mit und das Halten der Gesetze, der Gebote. Er war Pharisäer, wie auch schon sein Vater, wie wir es an anderer Stelle lesen. Damit gehörten sie zu den Frommen, zu denen, die das Gesetz wirklich 100% erfüllten und nachfolgten. Und sein Glaube war nicht nur Pflicht, sondern er schreibt hier von Eifer. Das war eine Tugend. Das war nichts Negatives. Es war eine Tugend, die er da gehabt hat. Ein Eifer, ein Engagement für Gott. Das ging halt so weit, dass er die Christen, die er da für eine Sekte hielt, verfolgte. Also er konnte wirklich, was Leistung und Herkunft betraf, alles vorweisen. Und doch seine Bilanz tadellos und doch gelebt und doch am Ziel vorbei. Wie ein Buchhalter stellt er hier fest, das, was er für Gewinn hielt, war in Wirklichkeit Verlust. Und wie sieht das heute aus? Heute sind ja die Beschneidung und die Hinkehr zum Judentum nicht mehr das Thema bei uns. Aber stehen wir nicht auch manchmal in Gefahr, in eine fromme Leistungsgesellschaft zu rutschen? Ich kenne es. Vielleicht durch solche Sätze wie, als Christ musst du doch. Die so beginnen. Die müssen nicht mal laut ausgesprochen werden. Die sind vielleicht durch unsere Prägung in unserem Kopf drin. Und so können wir die fortsetzen. Als Christ musst du doch morgens mit stille Zeit anfangen. Als Christ musst du doch beten, den Gottesdienst besuchen, in der Gemeinde mitarbeiten. Bitte nicht falsch verstehen. Das sind alles gute und ganz wichtige und auch hilfreiche Handlungen. Ich möchte die nicht abtun. Die Frage ist doch, aus welcher Motivation machen wir es? Mache ich sie, um etwas vorweisen zu können? Um mir dann auf die Schulter zu klopfen und sagen, Gott muss doch mit meinem Leben zufrieden sein, so wie ich lebe, wenn ich doch mich an alles das halte. Und schon stehe ich mit meinen Leistungen, mit meinem Eifer, mit meinem Einsatz im Mittelpunkt und nicht mehr Gott. Und Paulus nennt es Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Und Paulus stellt auch rückwirkend fest, nutzlos, am Ziel vorbei. Darum geht es nicht. Und so bekommt er einen komplett neuen Wertemaßstab. In den nächsten Versen lesen wir, wie Gott sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Der neue Wertemaßstab, Christus allein. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, ich lese nochmal den Vers 7, haben mir, wenn es von Gott her ansehen, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allen, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Er ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Er ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründete und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihn bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Wow, was für einmal eine komplette Umkehr. Wir lesen, dass Christus seine Werteskala einmal komplett auf den Kopf gestellt hat. Worauf Paulus stolz war, wo er seine Heilsgewissheit, so schön heißt, her hatte, alles unwichtig, ja sogar schädlich. Er bezeichnet es als Müll, als Dreck, in manchen Übersetzungen auch als Kot. Wie kommt er dazu? Was ist jetzt sein Maßstab? Kurz gesagt, die Beziehung zu Jesus Christus, seinem Herrn. Nicht nur, dass er erkannt hat, dass Jesus der Messias ist, auf den er als Pharisäer ja gewartet hat. Seine ganze Art, seinen Glauben zu leben, hat sich fundamental verändert. Und als ich das jetzt so gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das war eigentlich das, was wir auch in dem Wochenspruch schon gehört haben. Also vorher gerecht durch das Halten der Gebote. Jetzt die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Jesus von Gott geschenkt wird. Vorher eigene Leistung, jetzt Geschenk, Beziehung. Diese Beziehung ist etwas, was ihn regelrecht umhaut. Eine Beziehung, die ihm geschenkt wird aus Gnade, die er sich nicht erarbeitet hat. Wenn Paulus hier von Jesus kennen spricht oder schreibt, dann meint er mehr als dieses Kennen eines guten Bekannten, eines Nachbarn, mit dem wir ab und zu mal ein paar Worte wechseln. Er meint auch noch mehr als vielleicht von einem guten Freund, mit dem wir schon tiefere Gespräche austauschen. Er spricht hier von einer Tiefe einer Beziehung, von dieser tiefe persönlichen Beziehung, die uns kein Mensch geben kann. Und man spürt die Sehnsucht bei ihm regelrecht ab, immer tiefer in diese Beziehung einzusteigen. Machen wir uns das doch mal bewusst. Jesus kennt uns durch und durch. Unsere Gedanken, Gefühle, Sehnsüchte. Und Gott lässt uns sich auch auf der anderen Seite durch Jesus in sein Herz schauen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, dass die ganze Bibel ist ein Liebesbrief Gottes, in dem er immer wieder den Menschen begegnen will, in dem er Beziehungen mit ihnen aufbauen möchte. Und auch wissen das von David, wenn wir die Psalmen lesen. Du kennst mich durch und durch. Noch bevor ich im Mutterleib gebildet wurde, hast du mich schon erkannt, schreibt er im Psalm 139. Und wie zeigt denn Gott seine Liebe, dass Jesus für uns gekommen ist in diese Welt, mit uns gelebt hat, gestorben ist, für uns, als wir noch Sünder waren, wie es die Bibel sagt. Er starb, um uns mit Gott zu versöhnen. Und er ist bei uns durch seinen Geist, wie wir es vorhin auch schon gesungen haben, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute unseres Lebens ist er da. Er hört uns zu, möchte Gemeinschaft, möchte Beziehung. Und diese Entdeckung bringt Paulus so in Staunen, packt ihn regelrecht. Dreimal in diesem kleinen Abschnitt lesen wir davon. Wenn er schreibt, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes. Nichts kann das toppen. Nichts kann da mithalten. Oder Vers 9. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Diese Sehnsucht, die dahinter steckt. Vers 10. Ich möchte Christus immer besser kennenlernen. In allen Facetten. Ihm immer ähnlicher werden. Ja, sein Wunsch geht sogar so weit, dass er auch für ihn sterben möchte. Wie geht es euch mit diesen Aussagen? Kennen wir diese Sehnsucht, diesen Wunsch der engen Gemeinschaft mit Jesus? Möchten wir Jesus immer besser kennenlernen? Ich habe mich das wirklich auch gefragt. Ich bin jetzt seit über 40 Jahren mit Jesus unterwegs. Ist diese Sehnsucht noch da? Und ich merke, bei mir hat sich sehr viel Gewohnheit eingeschlichen. Es haut mich nicht mehr um, wie es damals Paulus umgehauen hat. Es ist so selbstverständlich geworden, dass ich jederzeit mit ihm reden kann. So selbstverständlich, dass er mich kennt, dass er mich hört. Nach dem Motto, es passt schon. Aber hier spüre ich etwas von diesem Feuer, das dahinter ist. Und ich merke, das möchte ich auch gerne wieder so spüren. Dieses neu sich anstecken lassen von dieser Begeisterung, diesem einzigartigen Vorrecht. Ja, mit dieser Begeisterung, mit dieser Leidenschaft schreibt er ja auch weiter. Wenn er dann schreibt, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte, schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Was für eine Dynamik steckt auch in diesem Abschnitt. Er schreibt hier nicht, weil Jesus alles für mich getan hat, weil der Glaube ein Geschenk ist, weil es Gnade ist, kann ich mich jetzt bequem ausruhen, mich zurücklehnen und mich darüber freuen, dass Jesus für mich da ist. Stattdessen schreibt er, dass er alles daran setzt, ans Ziel zu kommen. Dass er völlig konzentriert ist auf das, was vor ihm liegt. Mit ganzer Kraft dem Ziel entgegenläuft. Doch was ist denn das Ziel, von dem er hier schreibt? Er bezieht sich hier auf die Auferstehung, auf das Leben in Gottes Herrlichkeit, auf die vollkommene Gemeinschaft mit seinem Herrn. Da möchte er hin. Und dazu braucht er hier wieder, wie auch in anderen Briefen schon, das Bild eines Sportlers. Als ein Lauf, nicht als ein Spaziergang. Also doch wieder Leistung. Ein als Christ musst du? Nein. Weil Jesus ihn ergriffen hat, deswegen möchte er vorwärts laufen. Paulus beschreibt hier das Leben mit Jesus als aktives, zielgerichtetes Leben im Glauben und das Streben nach dem, was Gott für ihn bereitet hat. Nicht als Leistung, sondern aus der Beziehung heraus, weil Jesus ihn berufen hat. Weil er mit ihm gehen möchte. Lassen wir uns dazu auch herausfordern? Darf uns Jesus noch zu bestimmten Aufgaben berufen? Oder gibt es Bereiche, wo wir so geistlich stehen geblieben sind, wo wir sagen, passt schon, da möchte ich jetzt gerade nicht weitergehen? Nicht aus Leistung, nicht aus du musst, sondern aus Liebe, aus dieser Gemeinschaft, aus dieser Begegnung mit Jesus heraus. Lass uns nochmal zusammenfassen den Text. Denn Paulus betrachtet sein Leben von Christus her und er erkannte, dass all seine Leistung, alles, worauf er früher sein Leben aufgebaut hatte, ihn zum Verlust geworden ist. Worauf verlassen wir uns? Jesus hat sein Leben, seine Wertmaßstäbe komplett auf den Kopf gestellt, von Leistung zum Geschenk der Gnade. Staunen wir noch über dieses Geschenk, was wir haben? Oder haben wir uns daran gewöhnt, weil wir es ja immer wieder in der Bibel lesen? Und diese Gnade setzt ihn in Bewegung, lässt ihn vorwärts gehen, ja, treibt ihn regelrecht an. Lassen wir uns noch von Jesus in Bewegung setzen? Das sind alles Fragen, die ich mir selber auch stelle. Wenn Christus alles für mich ist, wenn er alles in allem ist, wie äußert sich das in meinem Leben, in meinem Alltag, in den Begegnungen, die ich unter der Woche habe? Und mit diesen Gedanken, mit diesen Fragen möchte ich hier schließen. Ich denke, wir haben jetzt eine Minute einfach mal der Stille, dass ihr darüber nachdenken könnt. Und ich schließe damit ein Gebet ab.